erzählte sie nicht länger, obwohl sich jeder einzelne Schmerz anders anfühlte, begrifflich schwer zu fassen, ein Gefühl individueller Qualen. Soweit er es beurteilen konnte, nahmen seine Schmerzen viel schneller zu als die aller anderen. Ein Kratzer an seinem Arm fühlte sich wie eine tiefe Wunde von der Schulter bis zu den Fingern an, und der Zeh, den er sich einst angehauen hatte, brannte mit einem Feuer, das bis zu seinem Knie hinaufloderte. Es war, als sei er seit einem ganzen Jahr in Elantris und nicht erst seit einem einzigen einsamen Monat. Vielleicht waren seine Schmerzen aber auch gar nicht stärker, vielleicht war er bloß schwächer als die anderen, so oder so würde er es nicht mehr viel länger aushalten. Der Tag würde bald kommen, in ein oder vielleicht zwei Monaten, an dem er nicht aus seinen Schmerzen erwachen würde und man ihn in den Saal der Gefallenen legen müsste. Dort würde er sich endlich ganz seinen eifersüchtigen Qualen hingeben können. Dieser Gedanken stieß er nun von sich und zwang sich stattdessen mit der Essensvergabe anzufangen. Er versuchte, sich von der Arbeit ablenken zu lassen, und es half tatsächlich ein wenig. Doch die Schmerzen lauerten immer noch in seinem Innern, wie ein Untier, das sich im Schatten versteckte und dessen rote Augen entsetzlich hungrig auf seinem Opfer ruhten. Jeder Elantrier erhielt einen kleinen Beutel mit verschiedenen Nahrungsmitteln, die fertig zubereitet und sofort genießbar waren. Die Rationen an diesem Tag unterschieden sich kaum von den sonstigen. Überraschenderweise war es Sarene jedoch gelungen, jindoesische Sauermelonen aufzutreiben. Die faustgroßen roten Früchte glänzten in der Kiste neben Raoden, obwohl eigentlich gar keine Melonenzeit war. Er ließ eine Frucht in jeden Beutel fallen. Außerdem folgten gedünsteter Mais, verschiedene Gemüsesorten und ein kleiner Brotlaib. Die Elantrier nahmen die Gaben dankbar, aber gierig entgegen. Die meisten huschten nach Erhalt der Mahlzeit davon, um sie ungestört verspeisen zu können. Sie konnten es noch immer nicht fassen, dass niemand ihnen das Essen wieder wegnehmen würde. Während Raoden arbeitete, tauchte ein bekanntes Gesicht vor ihm auf. Galadon trug seine elantrische Lumpenkleidung sowie einen zerfetzten Umhang, den sie aus schmutzigen Stoffen angefertigt hatten, die sie in Elantris gefunden hatten. Der Dula hielt ihm seinen Beutel entgegen und Raoden tauschte ihn sorgsam gegen einen aus, in dem sich fünfmal so viel wie in den übrigen befand. Der Beutel war so voll, dass es schwer war, ihn mit einer geschwächten Elantrier-Hand hochzuheben. Galadon nahm den Beutel mit ausgestrecktem Arm entgegen, so dass der Umhang ihn vor zufälligen Blicken verbarg. Dann war er fort und verschwand durch die Menschenmenge. Saulin, Maresche und Karata würden ebenfalls kommen und jeweils einen solchen Beutel in Empfang nehmen. Sie würden so viele Lebensmittel wie möglich aufbewahren und den Rest an die Hoet verteilen. Manche der Gefallenen waren in der Lage, Essen zu erkennen, und Raoden hoffte, regelmäßige Nahrungsaufnahme würde ihren Verstand wiederherstellen. Nur bisher hatte es nicht funktioniert. Das Tor fiel mit einem lauten Krachen zu. Das Geräusch erinnerte Raoden an seinen ersten Tag in Elantris. Damals war sein Schmerz rein emotionaler Natur gewesen und ohnehin vergleichsweise geringfügig. Hätte er wirklich begriffen, was auf ihn zukam, hätte er sich wahrscheinlich zusammengerollt und sich auf der Stelle den Hoet angeschlossen. Er drehte sich um und kehrte dem Tor den Rücken zu. Maresche und Galadon standen in der Mitte des Platzes und blickten auf mehrere Kisten hinab, die Sarene zurückgelassen hatte, in Erfüllung Karatas letzter Forderungen. »Bitte sagt mir, dass ihr ein Mittel gefunden habt, die Dinger zu transportieren«, sagte Raoden, als er sich zu seinen Freunden gesellte. Die letzten paar Male hatten sie eine Kiste nach der anderen bis nach Neu-Elantris schleppen müssen, und ihre schwächlichen elantrischen Muskeln hatten aufgrund der Anstrengung geschmerzt.
»Natürlich«, sagte Maresche mit gerümpfter Nase, »zumindest sollte es funktionieren.«
Der kleine Mann zog ein dünnes Blech hinter einem Trümmerhaufen hervor. Alle vier Seiten waren leicht nach oben gewölbt und an der Vorderseite waren drei Seile befestigt.
»Ein Schlitten?« fragte Galadon.
»An der Unterseite eingefettet«, erklärte Maresche. »Ich habe in ganz Elantris keine Räder auftreiben können, die nicht entweder rostig oder morsch waren. Aber das hier müsste funktionieren. Die Schleimschicht auf den Straßen sollte dafür sorgen, dass der Schlitten darüber hinweggleiten kann.
Galadon stieß ein Grunzen aus. Offensichtlich verbiss er sich einen sarkastischen Kommentar. Egal, wie schlecht Mareches Schlitten funktionieren würde, es konnte nicht schlimmer sein, als ein Dutzend Male zwischen dem Tor und der Kapelle hin und her zu laufen. Im Grunde funktionierte der Schlitten sogar relativ gut. Nach einer Weile ging jedoch die Fettschicht verloren und die Straßen wurden zu schmal, als dass sich sämtliche Stellen aufgebrochenen Kopfsteinpflasters hätten umgehen lassen. Und selbstverständlich gestaltete es sich schwieriger, den Schlitten die schleimfreien Straßen von Neu-Elantris entlang zu ziehen. Insgesamt musste aber selbst Galadon zugeben, dass der Schlitten ihnen viel Zeit sparte.
»Endlich hat er einmal etwas Nützliches gemacht«, knurrte der Dula, nachdem sie vor der Kapelle angekommen waren.
Mareche schnaubte gleichgültig, doch Raoden blieb die Freude in seinen Augen nicht verborgen. Galadon weigerte sich stur, die Findigkeit des kleinen Mannes anzuerkennen. Der Dula sagte, er wolle Mareches Ego nicht noch weiter aufblasen, obwohl Raoden der Meinung war, dass das ohnehin nicht möglich war.
»Sehen wir einmal, was die Prinzessin uns diesmal hat zukommen lassen«, sagte Raoden und stemmte die erste Kiste auf.
»Pass auf, als da Schlangen drin sind«, warnte Galadon.
Lachend ließ Raoden den Deckel auf das Kopfsteinpflaster fallen. Die Kiste enthielt etliche Stoffballen, die alle von einem ekelhaft grellen Orange waren. Galadon blickte finster drein.
»Sole, das ist bestimmt die hässlichste Farbe, die ich in meinem ganzen Leben zu Gesicht bekommen habe.«
»Stimmt«, meinte Raoden lächelnd.
»Du wirkst nicht sehr enttäuscht.« »Oh, ich bin voller Empörung«, sagte Raoden. »Es macht mir nur Spaß zu sehen, auf welche Weise sie es schafft, uns eins auszuwischen.«
Mit einem Ächzen trat Galadon an die zweite Kiste, während Raoden eine Ecke des Stoffes emporhielt und abwägend betrachtete. Galadon hatte recht, es war eine besonders schreiende Farbe. Die Forderungen und Warenlieferungen zwischen Sarene und den sogenannten Bandenanführern waren zu so etwas wie einem Spiel geworden. Mareche und Karata verbrachten stundenlang damit, ihre Forderungen zu formulieren, doch Sarene schien es jedes Mal zu schaffen, ihre Bestellungen gegen sie zu wenden.
»Na, dann wird dir das hier gefallen.«
Galadon spähte kopfschüttelnd in die zweite Kiste.
»Was denn?«
»Das ist unser Stahl«, erklärte der Dula. »Letztes Mal hatten sie 20 Stahlbleche bestellt und Sarene hatte prompt 20 Dünnbleche geliefert, die so dünn gewalzt waren, dass sie beinahe zu Boden schwebten, wenn man sie fallen ließ. Diesmal hatten sie angegeben, wie viel der Stahl wiegen sollte.« Galadon griff in die Kiste und holte eine Handvoll Nägel hervor. Verbogene Nägel.
»Da drinnen müssen Tausende davon sein.«
Raoden lachte.
»Naja, wir finden bestimmt eine Verwendungsmöglichkeit.«
Glücklicherweise war Eonik, der Schmied, einer der wenigen Elantrier, die Raoden treu geblieben waren. Galadon ließ die Nägel mit einem skeptischen Achselzucken in die Kiste zurückfallen. Die restliche Lieferung war nicht ganz so schlecht. Das Essen war alt, aber Karata hatte gefordert, dass es genießbar sein musste. Das Öl gab einen scharfen Geruch von sich, wenn man es verbrannte. Raoden hatte nicht die leiseste Ahnung, wo die Prinzessin es aufgetrieben hatte. Und die Messer waren zwar scharf, hatten aber keine Griffe.
»Wenigstens ist ihr nicht aufgegangen, warum wir auf Holzkisten bestehen«, sagte Raoden und musterte die Kisten.